ruling on the field stands.
Attention.
Hey, it's a perfect night for football. Perfect night for football.
Attention.
Das sind die Sofa-Quarterbacks mit der Sportradio 360.de Extravaganza zur National Football League. Overtime nicht ausgeschlossen, aber garantiert vier Quarter mit exzellentem Passspiel, bemerkenswerten Rushes und roten Flaggen, die unsere Special Team Coaches den Umpires entgegenschleudern.
Still not in and now in for the touchdown, no flags. Unbelievable.
Und hier ist der Mann, der Tim Tebow persönlich die Beichte abnimmt. Nicolas Martin.
Let's go! We gotta go to work!
Sport 360, die Sofa Quarterback sind wieder am Start. Woche 15, fast komplett gespielt, also nur noch zwei Wochen, bis die reguläre Saison vorbei ist und schon ein paar Vorentscheidungen gefallen. Darüber gilt es zu sprechen mit unseren drei Sofa Quarterbacks. Zum einen Christian Schimmel von der Draft.de. Hallo Christian.
Na, hallo.
Dann haben wir Adrian Franke von Spox.com. Hallo Adrian.
Servus.
Und dann auch zugeschaltet Andreas Renner von Sky. Hallo Andreas.
Hallo.
So, und dann fangen wir einfach mal mit dem Spiel an, was wahrscheinlich gestern alle geschaut haben, die Sofa-Quarterbacks dann hören, nämlich das Spiel zwischen den Pittsburgh Steelers, Christian, und den New England Patriots. Der Producer hört wahrscheinlich gar nicht mehr hin, denn seine Steelers haben gegen die Patriots verloren, 24-27. Die Niederlage ist natürlich das eine. Jetzt könnte man natürlich sagen, es war besser als die letzten Wochen, weil sie haben sie nicht in ein tiefes Loch gegraben. Sie hatten es am Ende die Chance, es zu gewinnen, aber sie haben es trotzdem verloren. Was hast du aus dem Spiel mitgenommen, Christian?
Ich glaube, das war ein Spiel, was gut für die Liga war. Ich hatte mir davor ein bisschen Sorgen gemacht, dass es ein relativ klarer Patriots-Sieg wird, weil die in den letzten Wochen doch relativ souverän durchgerauscht sind. Dieses Letdown-Spiel gegen Miami lassen wir mal ein bisschen außen vor. Ich lasse es ja mal ein bisschen außen vor. Das war für mich eher die Ausnahme der Regel der Patriots. Ich habe mitgenommen, dass die Patriots trotz dessen ich sie nach wie vor vielleicht für das beste Team der NFL hatte, Probleme hatten, den Ball zu laufen. Mit 77 Yards, gut, sie waren auch gewisse Zeit in Rückstand, aber trotzdem, das ist, glaube ich, eine Sache, die mir vielleicht ein bisschen Sorgen machen würde. Die Steelers haben den Ball bewegt, auch wenn sie zwischenzeitlich massive Verletzungen, also auch wenn sie zwischenzeitlich sowohl auf Bryant als auch auf andere gute Spieler verzichten mussten. Und das war relativ überraschend. Also es war ein gutes Footballspiel. Ich glaube, dass das durchaus eine Bühne sein kann für ein Rückspiel im AFC Championship Game. Aber in den letzten Wochen ist mein Eindruck zumindest, dass die AFC ein bisschen zusammengerückt ist, was die oberen Teams betrifft. Also die Patriots wirken nicht mehr so weit weg vom Rest. Die Steelers sind zwar für mich das zweitbeste Team in der AFC, aber auch die haben jetzt vielleicht auch nicht den Riesenabstand zu den Teams 3, 4, 5, 6. Nachdem wir alle die Playoffs in der AFC schon konsequent totgequatscht haben in den letzten Wochen, vielleicht wird es doch noch was. Wir sehen trotzdem doch noch ein paar gute Spiele.
Adrian, Christian hat ja eben gesagt, er blendet diese Monday-Night-Niederlage gegen Miami aus. Sollten wir das tun oder liegt da irgendwas bei den Patriots, auf das wir doch achten sollten?
Also was man, glaube ich, sagen kann, was so ein bisschen auch auffällig jetzt die letzten Wochen war, ist, dass die Offensive Line größere Probleme gekriegt hat. Also das war gegen Buffalo schon so, dann war es gegen Miami natürlich ganz deutlich. Und gestern war es teilweise auch wieder so, dass Brady relativ viel unter Druck steht. Ist natürlich, auf der anderen Seite ist Brady auch der beste Quarterback dieses Jahr, was Passing gegen Pressure angeht. Das ist dann immer relativ, wie viel das tatsächlich auch bringt, aber wir haben jetzt mehrfach gesehen, dass es eben auch dann mal in Brady Fehlern resultieren kann, wenn er zu viel Pressure hat. Und die Steelers haben das gestern gut gemacht. Die haben gerade im Vergleich zum AFC Championship Game letzte Saison haben sie eben nicht stur auf ihrer Zone-Coverage beharrt, sondern sind mehr auch in den Four-Man-Rush gegangen, haben Brady ein bisschen aggressiver gespielt und haben dahinter eben auch Man-Coverage gespielt. Und das war gut, das hat oft auch funktioniert. Das Problem war eben, und das ist das, was letztlich das Spiel auch entscheidet, auch wenn natürlich die Szene am Ende vor allem in Erinnerung bleiben wird, aber das, was das Spiel für mich letztlich entscheidet, ist, dass die Steelers in ihren guten Coverage-Umstellungen, die richtig waren, keinen Plan B für Gronkowski hatten und viel zu oft einen Spieler, einen Safety alleine gegen Gronkowski stehen hatten. Und das war das Mismatch in der zweiten Halbzeit. Und das war das, was es den Patriots letztlich erlaubt hat, das Spiel in der zweiten Halbzeit zu drehen, mehr oder weniger. Also die Patriots haben ja in der zweiten Halbzeit zwei Touchdowns, ein Field Goal. Steelers nur noch den einen Touchdown gemacht.
Ja, gut. Dann schauen wir auf die Patriots genauer. Wir haben verschiedene Fans, die sich Sorgen machen in den Fragen, Andreas, und insbesondere, dass Roethlisberger nicht seine Receiver nach Belieben ausschauen konnte. Ich weiß, die Third Down Defense war katastrophal bei den Patriots. Dieser lange Pass ganz zum Ende, diese 70 Yards oder so eine Minute vor Schluss, dürften dann natürlich Wasser auf die Mühlen derjenigen gewesen sein. Wie schlimm ist es denn wirklich deiner Meinung nach?
Also für mich ist das ein Fall von, der spielt das Beste gegen das zweitbeste Team in der AFC. Und jetzt kann man sich je nach Sympathien raussuchen, was für einen das beste oder das zweitbeste Team ist. Und letzten Endes sind natürlich Fehler passiert, aber sind wir doch mal ganz ehrlich, ist doch nicht zu erwarten, dass das New England Patriots Team gegen die Pittsburgh Steelers spielt, die einen Top-5-Quarterback haben, plus, wenn alle mit dabei sind, vielleicht den besten Running Back der Liga und den besten Receiver der Liga, und dass da niemand Plays macht. Insofern denke ich, hat die Defense im Rahmen von dem, was man erwarten durfte gegen starken Gegner, aus meiner Sicht schon insgesamt ein solides Spiel gemacht. Das waren dann halt insgesamt, wenn wir uns das anschauen, dann müssen wir doch nur auf den letzten Drive der Patriots, der zum Touchdown führt, schauen und auf die eine fallen gelassene Interception der Steelers-Verteidigung gucken, und dann geht das Ding andersrum aus. Also das sind zwei Mannschaften, die extrem nah beieinander liegen. Ich weiß nicht, ob sich da jetzt irgendjemand übermäßig Sorgen machen muss, außer dass es halt, wenn es gegen Pittsburgh geht, wieder schwer wird, und um Himmels Willen, das wäre dann eventuell das AFC Championship Game, und das sollte auch schwer sein.
Und das geht dann natürlich für beide. Christian, die Frage von Peter Hane: Die Steelers schaffen es wieder nicht, ein Spiel mit allen drei Bs zu beenden. Wie schlimm wird sich das Fehlen von Bryant auswirken? Also ich habe jetzt gelesen, er fehlt bis zu den Playoffs anscheinend. Aber natürlich, es fehlt Bryant in der Offense, es fehlt Shazier in der Defense. Die Schlüsselspieler bei den Steelers schon in Mitleidenschaft gezogen.
Ja, wobei ich sagen würde, dass Shazier da definitiv das größere Problem ist, weil Bryant, wenn er nicht gerade suspendiert gewesen ist, auch in den ersten Wochen der
Saison. Antonio Brown, nicht Bryant.
Brown, sorry. Also Antonio Brown ist definitiv jemand, wo ich sage, der hätte, ich meine, wir machen ja bei Sportler 360 kein MVP-Voting, aber der hätte eine gute Chance, meine Stimme zu bekommen. Weil der unglaublich dominant ist. Es ist gut, dass er nicht die ganze Saison ausfällt, also beziehungsweise die Playoffs. Der wird den Steelers schon fehlen. Weil, und jetzt komme ich auf Martavis Bryant, der ist stellenweise abgetaucht. Bei Juju Smith-Schuster habe ich den Eindruck, das ist ein Receiver, der hat wirklich Tage, da kann er 150 Yards machen, der taucht aber auch immer wieder ab. Gut, ist ein Rookie, der wird seine Zeit bekommen. Eli Rogers hat letztes Jahr zum Ende der Saison und auch teilweise in den Playoffs ein paar gute Plays gehabt, aber Antonio Brown ist trotz dessen, dass er eben keine 6'5 groß ist, sondern ein relativ kleiner Receiver, ist für mich der dominanteste Spieler auf seiner Position im Moment in dieser Liga. Und ich denke, dass die Steelers ohne ihn klarkommen werden und auch das eine oder andere Spiel vor den Playoffs gewinnen werden. Aber Fakt ist, dass du einen gesunden Antonio Brown brauchst, um eine Chance auf den Super Bowl zu haben. Und ich meine, ich musste gerade lachen, als Andreas, womit er übrigens meiner Meinung nach auch recht hat, mit Roethlisberger Top 5 Quarterback, ja, sehe ich auch so. Wenn man sich überlegt, dass wir dann zum Anfang der Saison diese Rücktrittsgerüchte hatten und die zum Teil absurd schlechten Spiele, zeigt sich das doch, wie schnell sich der Wind drehen kann. Aber ja, hoffen wir für Brown, dass er entsprechend zum Playoffs zurück ist und den Steelers noch weiterhelfen kann.
Okay, dann eine Szene, die für Kontroverse gesorgt hat, Adrian, ist natürlich der Nicht-Touchdown, Nicht-Catch von Jesse James am Ende. Viele Fragen auch dazu. Die von Chris Schreen nehmen wir mal rein. Warum zählte der Touchdown von Jesse James nicht? Er hielt den Ball über die Linie Endzone und somit doch Touchdown. Es reicht doch, wenn der Ball auch nur die Spitze die Linie überquert, und da hatte er den Ball unter Kontrolle. Dieser verlor doch erst am Boden. Und da müssen wir sagen, es reicht eben nicht.
Genau, also es war natürlich das, was dann auch in den auf Twitter ziemlich wild rumging. Aber im Endeffekt ist die Erklärung ja, man kann es ja relativ simpel runterbrechen. Also ja, theoretisch reicht es, wenn der Ball einfach über die Goal-Line gehoben wird, aber nur, wenn der Receiver zu dem Zeitpunkt den Prozess des Catches quasi abgeschlossen hat. Also wenn er von einem Receiver zum Runner geworden ist, genau. Und das war eben nicht der Fall. Also wenn man die Szene sich nochmal anschaut, er fängt den Ball, dann steht er ja in der Luft, fällt, und während er fällt, verliert er den Ball wieder. Das heißt, der Ball ist dann über der Endzone, über der Linie, aber er hat ihn ja sozusagen, er hat ihn nie gefangen, was die NFL-Definition angeht, und dadurch ist es eben ein Incompletion. Also es war die richtige Entscheidung.
Ich muss zugeben,
der entscheidende Punkt ist, glaube ich, das muss man nochmal betonen, dass die Regeln dann eben anders sind, wenn es darum geht, dass der Receiver mit dem gefangenen Ball zu Boden geht. Dann muss er am Boden den Ball noch haben und dann auch noch demonstrieren, dass er ihn beim Aufstehen wieder hat. Und genau das passiert hier nicht. Insofern war das eine null kontroverse Szene, ist genau richtig entschieden worden von den Schiedsrichtern, weil so die Regel ist. Darüber muss man nicht diskutieren. Man könnte natürlich jetzt darüber diskutieren, ob einem die Regel gefällt und ob man sagt, das müsste anders sein. Darüber könnte man dann reden, aber ich weiß nicht, wie sinnvoll das ist.
Ja, und ich finde auch, wenn man die Szene anschaut, also wenn man sich die Szene anschaut, ich habe zu keinem Zeitpunkt dann den Eindruck jetzt, wenn ich es nochmal sehe und nochmal sehe und nochmal sehe, dass er wirklich zu irgendeinem Moment den Ball richtig gefangen hat. Also er hat ihn ja so kurz in der Hand und direkt darauf
gelitten. Selbst das ist ja wurscht, weil er zu Boden geht und ihn auf dem Boden eindeutig verliert.
Genau, also, genau, das meine ich. Ja.
Also was wir vielleicht erklären müssen, also es geht darum, ihn zu fangen. Sprich, beide Füße im Feld oder irgendwas im Feld, ja, und dann halt Kontrolle behalten und quasi, also über, und dann über die Zeit. Entweder man ist halt dann zwischendurch zum Runner geworden oder wenn es halt im Fangprozess zu Boden geht, dann muss man halt, wie es so schon heißt, den Boden überleben, sprich, dann halt den Ball nicht verlieren. Wenn man jetzt über die Diskussion übrigens über die Regel führen will, immer überlegen, will man, dass solche Situationen, Adrian, dann im Zweifelsfall eben Feld fumbled sind. Das wollen nämlich, glaube ich, die meisten dann auch nicht, denken bloß nicht darüber nach, dass es dann so wäre, ne?
Eben, ja. Also ich man kritisiert ja die NFL oft und bestimmte Regeln sind ja auch nicht optimal, und vor allem die ganze Catch-Geschichte, das zieht sich ja jetzt auch schon seit Jahren eigentlich durch. Da reden wir ja auch regelmäßig irgendwie in irgendeiner Art und Weise drüber, weil sich irgendeine Kontroverse ist, weil es keine richtige Definition gibt. Was ist ein Catch? In dem Fall gibt es ja eine Definition.
Genau, also es geht darum, immer die Regel, immer für sich denken, war schon quasi vom Fänger zum Läufer mutiert, und da haben die Schiedsrichter gesagt, nee, war noch nicht passiert, deshalb verliert er den Ball. Und es ist incomplete. Gut, dann so viel zu dem Spiel, das wichtig war für New England, denn durch die Niederlage letzte Woche hätte die Niederlage bedeutet, dass wenn Jacksonville alle Spiele gewinnt, Jacksonville unter Umständen die Möglichkeit gehabt hätte, sich dann auch ein First-Round-Bye zu klauen. Das ist jetzt wieder ein bisschen schwieriger geworden. Wenn wir auf andere Partien in der AFC schauen, ja, da haben wir natürlich, Christian, müssen wir leider mal kurz über deine Chargers sprechen, die dieses Spiel bei den Kansas City Chiefs hatten, dieses Finale um die AFC West, wie es charakterisiert wurde. Und das war jetzt vielleicht für den einen oder anderen überraschend eine doch recht klare Geschichte für die Chiefs, 30-13. Erstmal, Christian, wie erklärst du das Ergebnis?
Das ist jetzt vermutlich eine unglaublich läppische Antwort, aber ich kläre mir das damit, dass die Chiefs, wenn sie wach sind und wenn sie ihre beste Leistung abrufen, einfach eine halbe Klasse besser als die Chargers sind, mindestens. Und weil sie einfach ein bisschen kompletter sind, auf verschiedenen Positionen in ihrem Team, speziell in der Offense, haben sie meiner Meinung nach eine andere Tiefe als die Chargers, die in den letzten Wochen, auch wenn sie da sehr erfolgreich gespielt haben, sehr auf Keenan Allen und teilweise Hunter Henry fixiert waren. Und ich habe den Eindruck, dass Kansas City dieses Spiel gegen Oakland unheimlich gut getan hat. Das war ein schöner Aufbaugegner. Den konnte man aus dem Stadion schießen. Das wäre eigentlich noch viel deutlicher ausgegangen, wenn die nicht mitten des vierten Viertels das Footballspiel eingestellt hätten. Und bei den Chargers ist es so, es ist ein Team auf einem guten Weg. Es ist ein Team, was man allerdings auch nicht vergessen darf, dass in den Wochen zuvor auch jetzt nicht gegen überragende Gegner gewonnen hatte, sondern, sag mal so, die Truppen, die du schlagen musstest, als ambitioniertes Team, die haben sie dann geschlagen. Dazu kommt, und das ist bei Rivers leider hin und wieder mein Eindruck, das ist nicht der beste Quarterback, wenn er hinten liegt. Der kann wunderbar verwalten, der kann wunderbar auch das Spiel managen, kann auch den Gegner dann letztlich bezwingen, wenn man 10 Punkte vorlegt und man braucht noch den einen Touchdown. Aber ich habe bei ihm den Eindruck, wenn eine Mannschaft in seine Mannschaft in Rückstand ist, aber mit 10 Punkten oder mehr, dass er dann hin und wieder so ein bisschen in Panik verfällt. Dazu war es so, dass er am Samstagnacht halt relativ viel Druck hatte. Das war in den letzten Wochen auch ein bisschen anders. Also insgesamt, die Chiefs sind einfach das etwas bessere Football-Team. Ist ein bisschen schade, als Chargers-Sympathisant und Fan, dass es so gelaufen ist. Aber auch wenn das jetzt für den gemeinen Hörer vielleicht blöd klingt, so eine Niederlage ist wesentlich einfacher zu verarbeiten, als wenn die Chargers mit auslaufender Uhr irgendwie einen Field Goal verschossen hätten. Von daher gehört das noch zu den angenehmeren Niederlagen in wichtigen Spielen.
Mit auslaufender Uhr und Field Goal verschießen, das machen die Chargers noch nicht. Was hast du denn für Fantasien, Christian?
Ja, ich will nicht drüber reden.
Okay, gut. Nun wäre die Frage natürlich, Andreas, die Chiefs waren zu Anfang der Saison dominant. Christian hat eben gesagt, er hält sie für mindestens eine halbe Klasse besser als die Chargers, so gut die auch die letzten Wochen gespielt haben. Die Frage wäre dann, wieso hat man davon die letzten Wochen nicht so viel gesehen und was haben sie jetzt geändert, dass es jetzt anscheinend wieder funktioniert?
Also die einfache Antwort, mit der ich mich hier jetzt rausmogel, davon habe ich von den Chiefs in den letzten Wochen nicht genug gesehen, um es wirklich im Detail sagen zu können.
Aber er macht dich schon mal bereit. Also
ich glaube, ein wichtiger, also der wichtigste Faktor war wahrscheinlich, dass sie in der Offensive die Big Plays nicht mehr hatten. Ich glaube, die Gegner haben relativ früh in der Saison mitbekommen, dass man gegen Kansas City mit einer Zonenverteidigung viel von dem, was die Chiefs so an Motion vor dem Spielzug machen, wo sie dann versuchen, den Gegner zu verwehren, dass man das quasi mir fehlt gerade das richtige Wort, ad absurdum führt, ist nicht die richtige Bezeichnung, aber dass man dem eben die Durchschlagskraft nimmt, dadurch, dass die Verteidigung ja nicht mit irgendjemand mitläuft und deswegen immer sieht, was vor ihr passiert. Und da mussten sich die Chiefs anpassen, da musste sich das Playcalling anpassen, da musste Alex Smith sich anpassen, weil wenn man diese Zonenverteidigung bekommt, dann ist halt das Sinnvollste, dass man regelmäßig versucht, tiefe Pässe zu werfen. Und das ist jetzt nicht die DNA von Alex Smith, auch wenn er es in dieser Saison ein paar Mal gemacht hat. Und das haben sie offensichtlich in den letzten Wochen wieder ein bisschen besser hinbekommen. Und dass die Chiefs Defense zwischenzeitlich dann auch nochmal geschwächt hat, das kann ich jetzt nicht erklären.
Adrian, dann übernimm mal.
Also was die Chiefs Offense angeht, da haben wir in den letzten Wochen, glaube ich, ein bisschen einen Trend gesehen, dass sie sich mehr auf ihr Run-Game fokussieren, aber weniger mit diesen ganzen, was Andreas auch gesagt hat, diese ganzen Motions und so weiter Geschichten. Es ist vergleichsweise in Anführungszeichen simpel. Also mein Eindruck ist, die machen im Run-Game 3 Sachen. Also einmal das ganz normale Run-Game, aber das ist ein relativ kleiner Part bei den Chiefs. Dann Run-Pass-Options, das ist der mit Abstand größte Part mittlerweile im Run-Game. Und natürlich auch Zone Reads über Alex Smith ist auch noch ein Teil dieses Spiels. Und gegen die Chargers hat einmal die Offensive Line besser gespielt, was ich vor allem auch gegen den Pass Rush, was ich so nicht gedacht hätte. Ich hätte gedacht, dass die Chargers im Pass Rush das Spiel deutlich eher zu ihren Gunsten gestalten können. Und eben auch im Run-Blocking. Und wenn dann diese Run-Pass-Options, was ja nicht sonderlich schwierig ist, aber sehr effizient sein kann, das haben die Texans mit Deshaun Watson auch sehr gut gemacht. Wenn das dann funktioniert, in Kombination mit einer guten Line, dann wird das Run-Game auf jeden Fall schwieriger. Und dann mein Eindruck bei der Defense ist, dass der Pass-Rush eben das große Problem war bei den Chiefs, über die ganze Saison gesehen. Das sah gegen die Chargers auch wieder ein bisschen besser aus. Also sie haben, was ist Blitzing angeht, waren sie, zumindest mein Eindruck, ein bisschen aggressiver. Sie haben es geschafft, dass Rivers so ein bisschen, ja, wie Christian auch gesagt hat, also wenn sie dann hinten lagen und Rivers musste eben Plays machen, dann war oft nach dem Snap, haben die Chiefs geschafft, die Pocket so zu manipulieren, dass er eben nicht an einem Ort war, wo er stehen wollte und dass er ein bisschen irgendwie zur Seite getrieben wurde oder irgendwie sowas. Und dann kamen natürlich auch wirklich hässliche Interceptions raus. Die Chargers hatten mit dem Fumble, sie hatten im Special Team auch wieder Fehler irgendwie. Das kam dann letztlich irgendwie auch viel zusammen. Ich würde Christian gar nicht unbedingt so zustimmen, dass ich finde, dass die Chiefs Offense so viel tiefer oder besser ist als die Chargers Offense. Ich glaube, dass sie sich sogar tatsächlich gar nicht viel geben, aber die Chiefs haben eben ihr Potenzial in dem Spiel voll ausgeschöpft und haben sich kaum Fehler und vor allem keine schwerwiegenden Fehler geleistet und die Chargers eben viel zu viele davon.
Sagen wir anders, traust du den Chiefs jetzt wieder über den Weg?
Mit Blick auf die Playoffs, also ich sehe sie immer noch auf jeden Fall hinter Patriots und Steelers aktuell und im Moment würde ich mich auch fast schwer tun, sie vor die Jaguars zu setzen, wenn wir jetzt nur von der AFC sprechen, weil die Jaguars sind, so wie die Jaguars als Team aufgestellt sind, sind sie, glaube ich, genau die Art Team, die Kansas City dann brutale Probleme hat, weil sie eben diese Big Plays im Passspiel so nicht zulässt und die Jaguars aktuell sogar ein Passing-Game haben und dann sehe ich wieder, dass die Chiefs defensiv ein, zwei Probleme kriegen, aber vor allem, dass sie offensiv eben diese Big Plays nicht schaffen und wenn das passiert, dann sehen wir die Chiefs-Offense, die wir in dieser, was war es, 4-5-Spiele-Serie hintereinander, wo sie 4-5 Spiele hintereinander verloren haben, gesehen haben.
Sehen die anderen das Kräfteverhältnis ähnlich, Christian zum Beispiel?
Also tatsächlich sind für mich die Jaguars im Moment das ziemlich klar drittbeste Team in der AFC und die sind näher dran an Pittsburgh oder New England als die Chiefs an denen. Dafür ist die Defense nun einfach zu dominant. Ich warte auf den Einwurf von Blake Bortles. Ich glaube, nachdem ich ihn aus dem Fantasy-Team gecuttet habe, hat er kaum eine Interception geworfen. Jetzt wisst ihr, woran es liegt. Sehe ich tatsächlich ähnlich wie Adrian. Bei den Chiefs ist es halt so, vielleicht nur ein Satz. Ich glaube, dass die insgesamt schon eine ganze Menge Potenzial haben, aber gefühlt ist es wie Glücksrad spielen, ob sie das ausloten. Wenn sie das schaffen, dann können sie meiner Meinung nach auch die Patriots in einem Spiel schlagen. Aber sie haben es halt in dieser Saison viel zu oft vermissen lassen. Und ich kann mir noch keinen Reim drauf machen, wann der Zeitpunkt ist, wann sie es bringen und wann sie es nicht bringen. Und am Samstag haben sie das auf jeden Fall gezeigt.
Gut, wenn wir schon bei Jacksonville sind, wir haben so oft über Blake Bortles, ich will nicht sagen gelästert, aber schon ein bisschen gesagt, dass er vielleicht mitten einen Anteil daran hat, dass das bei den Jaguars nicht so läuft, wie es vielleicht laufen könnte. Adrian, jetzt frag Markus Lehn, was genau macht Bortles aktuell besser als in seiner erfolglosen Zeit?
Also ich kann es mir ehrlich gesagt gar nicht richtig erklären. Also vom grundsätzlichen Ansatz her war es zwischenzeitlich so, dass die Jaguars ein paar Zone Reads eingebaut haben, wo Bortles ja auch zwischenzeitlich Spiele hatte, wo er irgendwie 50, 60 Rushing Yards hatte, was jetzt so auch nicht unbedingt von ihm gewohnt ist. Aber die Art und Weise, wie er spielt, also rein die technischen Fundamentals, also wie er sich in der Pocket bewegt, wie er beim Wurf aussieht, wie er seine Füße beim Wurf stellt, wie er Touchpässe über einen Verteidiger oder zwischen zwei Verteidiger quasi in eine Zone-Coverage zum Receiver anbringt. All diese Sachen, das haben wir von Bortles, also eigentlich meiner Meinung nach noch nie in der NFL gesehen. Also klar, er hatte diese statistisch guten Spielzeiten am Anfang seiner Karriere, aber das war ja auch viel ganz länger wild rumgeballer und viel Garbage-Time und solche Sachen. Und das ist jetzt überhaupt nicht so. Also wir sehen hier wirklich im Moment die letzten, das ist jetzt, ich glaube, 3 Wochen, sehen wir einen Blake Bortles, der tatsächlich mehr ist als ein Game Manager und nicht nur sich diese absurden Fehler, zum Beispiel bei dem Spiel in Arizona war Bortles furchtbar, das ist jetzt, ich glaube, 4 Wochen her. Wir sehen das nicht mehr und wir sehen einen Quarterback, der nicht nur als Game Manager spielt, sondern der eben tatsächlich sein Spiel auch seinem Team in kritischen Momenten wirklich wichtige und schwierige Pässe anbringt. Und das ist, also ich bin absolut überrascht, das hätte ich nie gedacht, dass wir von Bortles so eine Wandlung dieses Jahr sehen. Und wenn er so spielt, ich hatte letzte Woche schon gesagt, wenn er so spielt, dann muss man die Jaguars für den Super Bowl auf dem Zettel haben.
Ich glaube, es ist schon ein wichtiger Faktor, nochmal zurückzugehen in die Vergangenheit. Er ist ja jetzt jemand, der gerade was die Wurfbewegung angeht, eher unkonventionell ist und nicht besonders gut nach NFL-Maßstäben. Aber auch, weil er so eine lange Ausholbewegung hat, die so ein bisschen ungeschickt aussieht. Und daran hatte er eigentlich in seiner zweiten Saison gearbeitet und hatte da große Fortschritte gemacht. Und was dann nicht verständlich war, ist, dass ein Jahr später auf einmal nichts mehr geklappt hat. Ich glaube, er selber hat das auch nicht verstanden. Und das war dann vielleicht gekoppelt mit der Erwartung, dass Jacksonville nicht erst dieses, sondern letztes Jahr schon hätte gut sein sollen, vielleicht ein bisschen zu viel verlangen. Ich glaube, dass er jetzt in einer Situation ist, wo er dann tatsächlich auch merkt, dass er gar nicht so viel selber machen muss, sondern sich aufs Team verlassen kann. Und das ist natürlich etwas, zwischen den Ohren stattfindet, aber bei ganz vielen Quarterbacks ein extrem wichtiger Faktor ist, wenn sie den Eindruck haben, dass sie das Spiel gewinnen müssen. Dann passieren die Fehler. Und dann haben wir im Prinzip bei Philip Rivers eben drüber geredet. Was passiert, wenn die mit 10 Punkten hinten liegen im 4. Quarter und er sagt, ich muss das jetzt machen? Dann macht er Fehler. Und da kommen wir bestimmt auch noch drauf, wenn wir über Aaron Rodgers gestern reden, selbe in grün. Und ich glaube, Blake Bortles hat jetzt, also ich glaube, die Message ist bei ihm angekommen, dass er das Spiel nicht alleine gewinnen muss. Und die Befreiung, die damit einhergeht, ist natürlich schon dann auch jetzt im Moment gerade spürbar. Aber das kann natürlich immer noch sein, wenn die Jaguars in den Playoffs, sagen wir, gegen die Patriots spielen und dann da im 4. Quarter 14 Punkte hinten liegen und Blake Bortles muss das Spiel gewinnen, dass wir dann wieder da sind, wo wir die letzte Zeit waren. Also das ist, und Adrian hat ja gerade das Spiel in Arizona angesprochen, da habe ich vorhin auch dran gedacht, als es um Blake Bortles ging. Das ist noch nicht so lange her, dass wir jetzt so tun können, als wäre jetzt auf einmal alles gut. Also das muss er uns schon noch ein paar Mal zeigen.
Ja. Christian, wie siehst du es? Ich hab dann irgendwie heute gelesen, ja, im Grunde genommen, wenn wir jetzt über Jacksonville gegen Patriots reden, sollte das irgendwann in den Playoffs vorkommen, dann haben wir quasi so ein bisschen das gleiche wie Houston letztes Jahr, nur mit einem besseren Quarterback.
Boah, man könnte debattieren, dass die Defense der Jaguars noch einen Tacken dominanter ist. Aber ja, weiß ich nicht. Also erstmal stimme ich meinen beiden Vorrednern insofern zu, dass halt Technik beim Quarterback halt super wichtig ist. Also so diese ganzen Dinge, die Adrian angesprochen hat. Und ich würde mir wünschen, im Sinne von guten Playoffs, dass Bortles sich diese Steigerung erhalten kann. Aber auch da bin ich bei euch. Ich glaube, dass das wirklich erst dann unter Beweis gestellt wird, wenn er wirklich unter Druck steht. Und wenn es heißt, es ist Dritter und oder es ist Vierter und Fünf und du musst diesen Pass vervollständigen, dass du halt in solchen Situationen es dann rüberbringen kannst, eben mit der richtigen Technik, mit dem richtigen Rhythmus entsprechend zu werfen. Und da bin ich halt auch noch gespannt, ob das funktioniert. Man darf nicht vergessen, dass die Jaguars in den letzten Wochen in einem relativ komfortablen Spot waren. Natürlich haben die Titans auch ihre Spiele gewonnen, aber eigentlich sind die Jaguars auf einem relativ komfortablen Weg zur AFC South-Krone gereist. Und natürlich hat der Bortles seinen Anteil dran, aber ein Playoff-Spiel, wo es wirklich um alles oder nichts geht, ist nochmal was anderes. Und in Momenten, wo man unter Druck steht, dann fällt der Mensch, und das ist nicht nur im Sport so gerne, in alteingeübte Verhaltensweisen zurück und dann eher nicht in neu erlernte. Und dann muss man halt entsprechend schauen, ob diese Verhaltensweisen schon so drin sind, dass er sie dann abrufen kann. Das wird das Spannende tatsächlich dann in den Playoffs werden.
Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber jetzt lese ich dann eben auch schon irgendwelche Kommentare, dass Leute der Meinung sind, dass die Jaguars ja dann vielleicht vor der nächsten Saison keinen neuen Quarterback verpflichten müssten. Wenn das ist jetzt so lustig. Alle Probleme mit Blake Bortles gelöst sind, also da wäre ich jetzt noch verdammt vorsichtig.
Das ist so lustig. Ich wusste, dass es kommt und lass ihn nochmal die nächsten Regular-Season-Spiele so aussehen und dann ein schlechtes Playoff-Game haben, dann wird es halt trotzdem so sein. Ja, aber er hat euch doch dahin geführt und also ich bin gespannt, wie sich das entwickelt, aber das Schlechteste, was Bortles machen kann, ist, dass er jetzt so gut spielt, dass er sich für einen neuen Vertrag empfiehlt, egal wo.
Im Augenblick die Playoffs in der AFC, Buffalo in Jacksonville und Tennessee in Kansas City, das wäre die Wildcard-Runde. Aber Adrian, außer dass da noch Baltimore wahrscheinlich mitmischen kann, würde ich mal sagen, auf Tennessee, Buffalo und Ravens, zwei aus den dreien, können wir es eigentlich schon reduzieren, oder? Beim Rest muss schon sehr viel passieren.
Ja, also ich glaube, das können wir jetzt dann schon sagen. Und Tennessee, das sage ich jetzt echt schon seit Wochen, ist für mich, wenn sie es reinschaffen, ist für mich ein Fake-Playoff-Team. Das ist ein Team, was in den Playoffs nichts zu suchen hat. Das wahrscheinlich, wenn sie reinkommen, dann kommen sie rein, weil sie eine solide Run-Defense haben und einen unfassbar leichten Schedule hatten. Aber spielerisch ist Tennessee für mich zum Beispiel, ist auch, also Christian auch ja gerade so ein bisschen angesprochen hat, ist meilenweit hinter Jacksonville, was die Qualität des Teams angeht. Ich denke, die Ravens werden es reinschaffen. Ich ich würde es den Bills wirklich wünschen, einfach damit diese Serie mal endet. Und weil ich in Buffalo, also ich bin einfach, ich mag auch einfach, ich mag es nicht, wie sie mit Tyrod Taylor umgegangen sind, aber ich würde ihm gönnen, mit dem Team jetzt noch einmal in die Playoffs zu gehen, bevor er dann wahrscheinlich abgesägt wird im Sommer. Ja, also die Chargers haben es halt leider vermutlich mit der Niederlage in Kansas City verzockt.
Nee, haben sie nicht, keine Sorge.
Weißt du, da kommt noch ein dramatisches, dramatisches Week 17.
Das Schlimme ist.
Er meint, glaube ich, ja den Saisonstart, oder?
Nee, überhaupt nicht. Das Schlimme ist doch für Buffalo. Also das Ding ist, ich habe ja zwei Herzen in meiner Brust. Ich wollte gestern auch aktiv gegen Buffalo sein. Das hat aber nicht funktioniert, wegen dieser Serie und wegen diesen Fans. Das Problem ist, die Bills spielen nächste Woche gegen die Patriots. Für die geht es noch was, zumindest um den Number One Seed. Das heißt, ich befürchte, dass die Patriots das Spiel gewinnen werden. So, dann, wenn die Chargers dann ihre letzten beiden Spiele gewinnen, haben sie den direkten Vergleich gegen Buffalo gewonnen. Und der ist doch meiner Meinung nach der erste Tiebreaker bei den Playoffs, oder nicht? Direkter Vergleich, dann Conference Record.
Ja, ja. Und wenn dann, zwei gleich sind, aber wenn mehrere gleich sind, dann ist natürlich was anderes.
Das heißt, also die Titans nehme ich raus. Ich glaube nicht, dass die noch was sind, auch wenn mir das Spiel von denen gestern eher Hoffnung gemacht hätte, weil sie nach einem Rückstand nochmal zurückgekommen sind.
Ja, deswegen die gegen LA und Jacksonville doch.
Also ich kann's, Adrian, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Also ist so, deswegen. Es schlagen da zwei Herzen in meiner Brust. Ich würde es den Chargers logischerweise gönnen. Ich glaube auch Stand heute, dass die eben reinkommen und dann haben wir wirklich die Situation und dann brennt, glaube ich, wirklich ganz Buffalo, dass die Chargers über die Bills reinkommen mit diesem legendären Nathan Peterman-Auftritt.
Oh ja, stimmt.
Das wäre brutal bitter für die Fanbase. Von daher sollten es die Chargers nicht schaffen und die Bills reinkommen, dann wäre es okay. Baltimore sehe ich halt auf jeden Fall drin, ja, weil die einfach eine super einfache Schedule haben und die auch momentan einen Tacken souveräner als die anderen Kandidaten auch aussehen.
Die haben sogar eine Offense mittlerweile. Also die Ravens haben ja sogar ein Downfield-Passing-Element in ihrem Spiel mittlerweile, was wir jetzt, ich glaube, bis Week 11 oder 12 haben wir das ja überhaupt nicht gesehen und plötzlich gibt es dieses Element im Spiel auch und die haben, ja, das recht, also sie haben jetzt noch zwei Heimspiele gegen Indianapolis und Cincinnati. Also wenn die Ravens diese noch nicht mit 10 Siegen beenden, wäre das wirklich ein tatsächlich ein Schock. Ja, also hast vielleicht recht. Also die Titans, ich sehe die Titans mit noch zwei Niederlagen. Ich sehe die Ravens mit noch zwei Siegen. Und dann wird es die Frage sein letztlich, ob die Chargers ihre beiden ausstehenden Spiele noch gewinnen können gegen Jets und Raiders. Also sollten sie eigentlich können.
Jets auswärts, ne?
Jets auswärts und dann Raiders
zu Hause. Ja, mit Petty, komm.
Ja. Nee, stimmt, ja. Also dann würde ich, glaube ich, da gehe ich mit Christian. Also dann würde ich die Ravens und wahrscheinlich sogar doch die Chargers drin sehen. Das war wirklich wegen dieses Peterman-Spiels damals in L.A. vor ein paar Wochen.
Tja, so sehr könnte es das beißen. Wir haben noch zwei Wochen. Wir klären das. Erstmal reden wir über die NFC nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
First and 10, around the league.
Teil 2 der Sofa-Quarterbacks. Wir sprechen immer noch mit Andreas Renner von Sky, mit Adrian Franke von Spox und mit Christian Schimmel von der Draft.de. Und wir sprechen jetzt also über die NFC, in der ja das Playoff-Rennen sehr offen ist und sich viele Teams bis gestern auch noch Hoffnungen machen konnten und einige immer noch theoretische Chancen haben auf die Playoffs, wie zum Beispiel die Dallas Cowboys. Und natürlich das große Thema auch in natürlich bei vielen deutschen Fans, die Green Bay Packers, die endlich Aaron Rodgers zurückbekommen haben, der eine Wunderheilung vollbracht hat von seiner kaputten Schulter und jetzt in der Lage war zu spielen gegen die Carolina Panthers. Am Ende verlieren die Green Bay Packers 24-31, Andreas. Aaron Rodgers zum ersten Mal seit 8 Jahren mit 3 Interceptions. Ja, das war ein Shot wert wahrscheinlich für die Packers, aber gut, jetzt hat es nicht geklappt. Jetzt würde ich hier sagen, gut, dann lass den Rodgers heilen. Der Zug ist eh abgefahren. Was meinst du, wie gehen die Packers jetzt mit dieser Situation um und was meinst du, wie evaluieren sie den Auftritt von Rodgers gestern?
Also, was man, glaube ich, ziemlich sicher sagen kann, ist, er ist 2 oder 3 Mal in diesem Spiel auf die Schulter gefallen und er hat danach weiterspielen können und man hat ihm nicht in der Bewegung angemerkt, dass er dabei Schmerzen hat. Was passiert ist, ist allerdings auch, dass er ein paar lange Pässe unterworfen hat, die dann in Interceptions geendet haben und das Problem ist ja eigentlich nicht das von Aaron Rodgers normalerweise, dass er die Pässe unten wirft. Die, wenn, dann sind die ja zu lang und nicht zu kurz. Ob das was damit zu tun hat, dass die Schulter vielleicht nicht stark genug war, weil er nicht voll trainieren konnte in den letzten Wochen, ist doch jetzt pure Spekulation. Aber kann schon sein, dass das der Fall ist. Nur, wenn ich jetzt die Situation aus Sicht der Packers betrachte und auch die Situation aus Sicht von Aaron Rodgers, der hat jetzt alles versucht, um bei diesem Spiel dabei zu sein. Und hat offensichtlich, soweit man das beurteilen kann, keine medizinischen Schäden davon getragen. Wenn Aaron Rodgers nicht sagt, Coach, ich fühle mich nicht fit und ich habe doch noch Probleme an der Schulter, dann spielt er natürlich. Also es wäre für mich eine Selbstverständlichkeit. Ich sehe ja auch nicht, was wir lernen würden, wenn jetzt Brett Hundley noch mehr spielt. Wir haben gesehen, mit Brett Hundley können sie sich zur Not über Wasser halten, müssen aber ihre Offense komplett umstellen, weil sie ihm auch anscheinend nicht hundertprozentig vertrauen. Und dann wäre ich halt wieder bei dem Punkt, der Quarterback der Green Bay Packers ist Aaron Rodgers, und wenn der spielen kann, spielt er.
Okay, Adrian, wie siehst du es?
Also ich tue mich ein bisschen schwer damit. Also auf der einen Seite ist es ja keine, jetzt nicht hier Andrew Luck, wirklich eine schlimme Schultersache, also eine Schulterverletzung. Insofern, es ist ja das Schlüsselbein. Insofern ist die Gefahr, glaube ich, für eine Langzeitverletzung nicht so dramatisch. Trotzdem würde ich sagen, und zwar einfach aus einem Grund, also wir haben, ich würde sagen, ihn rauszulassen, und zwar aus einem Grund, weil die ganze Zeit hieß es ja, es ist sehr, sehr, sehr aggressiv vorgegangen, sie haben da 13 Schrauben reingesetzt, es war wirklich alles total drauf getrimmt, dass er irgendwie für diese letzten drei Spiele noch zurückkommen kann, und es war ja auch ganz offen kommuniziert, dass er nicht bei 100% ist, also dass er eher so in der Nähe von ungefähr 80% ist, und sozusagen das war so ein bisschen so die Marke, glaube ich, ab da hat er dann grünes Licht von den Ärzten gekriegt, was den Heilungsprozess angeht. Wenn jetzt die Situation eben so ist, wie sie ist, dass sie nicht mehr in die Playoffs kommen können, also ich glaube, rechnerisch können sie ja noch reinkommen. Ich weiß nicht, ob das Spiel heute Abend...
Sollte Atlanta gegen Tampa
gewinnen, ne?
Wird es schwer, weil dann ist Atlanta bei 9-5, Green Bay ist bei 7-7 und Atlanta hat gegen Green Bay gewonnen. Also ich weiß nicht, ob es so ein Multi-Tiebreaker gibt, wo Green Bay dann reinkommt, aber vielleicht auf den ersten Blick würde ich jetzt sagen, wenn Atlanta ein Spiel gewinnt, ist vorbei.
Müsste eigentlich, also vielleicht kommt da irgendwie noch was, wenn Dallas oder Seattle auch noch auf die gleiche Anzahl an Siegen kommt, das weiß ich nicht. Aber auf jeden Fall, also
Atlanta hat auch gegen Seattle gewonnen und gegen Dallas. Also ich sehe jetzt nicht,
wie Green Bay da beigeholt. Ja, nee, das hast recht. Also lange Rede, kurz, wenn sie rechnerisch raus sind, würde ich ihn rausnehmen, einfach weil er noch nicht bei 100% ist, und du musst ihn in der Situation, musst du es, glaube ich, nicht riskieren, ihn zu spielen. Natürlich, ich stimme jetzt auch zu, man lernt von Hundley, da wird man nicht viele Erkenntnisse mitnehmen. Mich hat Hundley extrem enttäuscht in dem Spiel, wo wir ihn jetzt gesehen haben. Ich fand, er war weitestgehend sehr, sehr schlecht, selbst in den Spielen, in denen er statistisch gute Partien letztlich abgeliefert, gute Boxscores abgeliefert hat. Das lag oft daran, dass die Packers deutlich besser im Run-Game und Play-Action waren, dass sie deutlich besseres Screen-Game hatten und dass McCarthy eben auch die ganzen Route-Kombinationen viel, viel mehr für Hundley angepasst und Quarterback-freundlicher gemacht hat. Der wird jetzt nicht in den letzten zwei Wochen plötzlich komplett ausrasten und so spielen, dass man da irgendwie sagt, hier, vielleicht kriegen wir den ja irgendwie einen Zweitrunden-Pick für, wenn wir den jetzt traden oder sonst irgendwas. Trotzdem würde ich es machen, weil du gewinnst ja nichts, wenn Rodgers spielt. Natürlich ist er der Quarterback, aber er ist eben auch nicht bei 100%. Also du kannst es, glaube ich, schon in dem Moment auch rechtfertigen, zu sagen, okay, wir beenden die Saison für Aaron Rodgers. Er ist noch nicht bei 100% und für uns geht es um andere Sachen als um Playoff-Teilnahme jetzt.
Weißt du, was ich noch ganz kurz zu der Verletzung, ich meine, wir reden ja jetzt nicht von einer kaputten Schulter, wo alle möglichen Dinge passieren können. Wir reden von einem gebrochenen Schlüsselbein. Das ist ein gebrochener Knochen. Also selbst wenn der jetzt spielen würde und würde sich wieder das Schlüsselbein brechen, müsste schon dem Teufel zugehen, wenn der nicht zur neuen Saison wieder einsatzbereit wäre. Also das ist jetzt, glaube ich, nicht das Problem, dass wenn Aaron Rodgers spielt, selbst wenn die Verletzung wieder aufbrechen sollte, dass er dann langfristig irgendwelche Schwierigkeiten deswegen haben würde. Also so, vielleicht ist da irgendeiner von euch medizinischer bewandert als ich, aber also so wie ich mir die Welt erkläre, wäre das nicht das Problem.
Nee, das wäre auf keinen Fall das Problem. Klar, natürlich könnte da wieder was passieren, und das ist für mich eben der Punkt, mit dem er ist eher bei 80 als bei 100%, was den Heilungsprozess angeht. Und dann würde er vermutlich einen Teil der, also er könnte dann in der Offseason erstmal weniger machen, das ist klar. Aber andersrum, glaube ich, wenn man es umdreht, kann man natürlich auch sagen, wir haben das Spiel gestern alle gesehen, und da war Aaron Rodgers nicht der Aaron Rodgers, den wir kennen. Musst du dann deinen Quarterback, der nur bei 80% ist und der offensichtlich noch nicht die Würfe so anbringen kann, wie man es von ihm gewohnt ist, muss man ihn dann spielen lassen, wenn es tatsächlich um nichts mehr geht? Also ich verstehe das Argument voll. Ich glaube auch, dass es ein schwieriges Signal fürs Team ist, wenn man ihn rausnimmt. Aber ich würde es trotzdem machen.
Peter Tabler fragt Christian, vielleicht hätte man ihn doch noch schonen sollen. Da das ja gestern quasi schon wie ein Playoff-Spiel war für die Packers, muss man sagen, da wird dann ja nicht geschont. Deshalb ist ja die Frage auch, macht man es danach? Aber dass man ihn eingesetzt hat, halte ich jetzt erstmal grundsätzlich nicht für falsch.
Ich kann es nicht beurteilen. Also ich bin schon bei Adrian, dass er nicht bei 100% war. Auf der anderen Seite bringt die vermutlich 80% Aaron Rodgers mehr als 100% Brett Hundley. Jetzt rein auf das Footballerische bezogen, bitte. Ich kann da schon nachvollziehen, dass die Packers ihn in diesem Spiel gebracht haben. Das war einfach wichtig, und entsprechend will ich das auch nicht kritisieren, auch wenn ich natürlich keinerlei Ahnung habe, wie fit Rodgers gestern tatsächlich war.
Okay, dann also die Packers höchstwahrscheinlich raus aus den Playoffs. Ob es für die Panthers reicht, müssen wir in den nächsten Wochen sehen, zumal ja Atlanta noch heute Nacht. Das könnte nochmal einen Einfluss haben. Wo sich jetzt allerdings eine Entscheidung abgezeichnet hat, Andreas, in der NFC West. Die Rams haben bei den Seahawks gespielt, und wir wissen, die Seahawks haben die ein oder andere Schwäche, die sie über das Jahr versucht haben, ein bisschen zu verstecken. Gegen die Rams gab es anscheinend gar nichts mehr zu verstecken. Ein klares 42-7 zu Hause kassiert und dabei noch in allen drei Phasen, also Offense, Defense, Special Teams, unterlegen gewesen. Das war eine Lektion für die Seahawks, die wir so schon lange nicht mehr gesehen haben.
Ja, wobei die Rams waren ja aufgrund ihrer Stärke in der Defensive Line und der altbekannten Schwäche in der Offensive Line der Seattle Seahawks schon in den letzten Jahren, als die Rams nicht gut waren, der Angstgegner von Seattle. Und jetzt waren die Rams in dieser Saison
auf einmal überrascht. Das war ja bisher 9-6 oder sowas. Ja, nicht so, ja,
also
nicht
genau, 7. Solche Spiele waren das. Und dann gab es aber in dieser Saison das Hinspiel gegen Seattle, und das hat dann Seattle gewonnen, obwohl die Rams viel besser waren als in der Vergangenheit. Ich glaube, das Spiel hat gestern jetzt dann die Verhältnisse wieder zurechtgerückt. Das ist halt einfach das, um es mal aus Sicht von Seattle zu sehen, das beschissenste Matchup, das du für diese finden kannst. Und dementsprechend ging das dann auch gestern aus. Und vielleicht ein bisschen deutlicher, als man erwarten musste, weil ich glaube, es war 34-0 zur Pause oder sowas in der Preislage. Aber dass die Rams das gewinnen, das hat mich nicht gewundert. Nur diese Niederlage bedeutet jetzt auch nicht, dass nicht Seattle gegen viele andere Mannschaften immer noch erfolgreich sein können, die halt nicht so gut zu ihnen passen, wie die Rams das tun.
Christian, wie bewertest du die Deutlichkeit der Niederlage?
Also das hat mich schon überrascht, zumal in Seattle. Da gehst du normalerweise nicht hin und, wie Andreas das gesagt hat, schießt die ab und bist zur Pause gegenüber 30 Punkte vorne. Die simple Antwort wäre, die Rams sind das komplettere Footballteam. Die Seahawks sind in diesem Jahr auch vor allen Dingen mit vielen anderen Teams verglichen sehr in Verletzungsprobleme geraten. Und wir haben ja in den letzten Jahren schon gesagt, wenn da wirklich mal ein gutes Team kommt, und die Cardinals haben es ja zum Teil auch schon unter Beweis gestellt, dass die Seahawks einfach kein komplettes Footballteam sind. Das betrifft vor allen Dingen eben die Offensive Line und auch stellenweise einige Spots in der Defense, die eben nicht so herausragend besetzt sind. Und das Dritte ist, ich glaube, und ich meine, man muss damit sehr vorsichtig sein, weil es ist das erste Jahr von McVay, aber dass der dafür, dass er ein First-Year-Head-Coach ist, schon sehr viel gelernt hat, schon gegen einige Mannschaften sehr, sehr gut geschemt hat. Ja, ich glaube, die Rams sind ein sehr gutes Football-Team. Ich glaube, dass dabei insbesondere das Coaching wirklich dazugehört. Und speziell, wenn man sieht, was die Defense gemacht hat, haben die Jaguars in der Vorwoche eigentlich auch so ein bisschen den Beweis geliefert, wie man den Seahawks da sehr, sehr gut tun kann. Und ich habe momentan nicht den Eindruck, dass Carroll und Co. da eine folgerichtige Antwort drauf haben. Ich bin wirklich gespannt, ob es da in der Offseason Veränderungen und vielleicht sogar eine Art Systemumstellung geben wird. Denn es gab jetzt, wie gesagt, schon mehrere Mannschaften, die jetzt gezeigt haben, wie man diese Seattle-Offense auch eindämmen kann. Und nein, ich hätte nie damit gerechnet, dass es so deutlich ist. Und das spricht, glaube ich, wirklich vor allen Dingen für die Rams und dafür, dass die Seahawks ein gutes, ein ordentliches Football-Team sind, aber von der Spitze in der NFC dieses Jahr dann doch ein ganzes Stück weit weg sind.
Ah, dann müssen die Seahawks nur auf die Rams schauen und müssen sie auch im Rückspiegel achten, speziell jetzt, wenn wir auf nächstes Jahr schauen, dass da auch nicht so ein Team wie in San Francisco oder vielleicht die Cardinals auch noch anfangen, quasi die Schwächen der Seahawks auszunutzen. Meinst du, diese Schwächen werden jetzt endlich mal adressiert? Weil ich meine, dass Seattle eine schwache O-Line hat, das sagen wir jetzt nicht erst seit diesem Jahr.
Ja, also zum ersten Teil der Frage kann ich, glaube ich, ganz kurz sagen, für mich ist die NFC West vielleicht der Kandidat, um nächstes Jahr die beste Division in der Liga zu sein. Natürlich ist das jetzt vor Free Agency und Draft und allem noch ganz weit weg, aber die Bausteine sind da, weil wir in allen Teams, also wir haben kein Cleveland Brown Team so in dem Sinne in der Division und wir haben eigentlich bei jedem Team ist extrem hohe Qualität in verschiedenen Mannschaftsteilen vorhanden. Zu dem Spiel gestern, man muss, glaube ich, schon auch erwähnen, um fair gegenüber den Seahawks zu sein, dass an irgendeinem Punkt die Ausfälle in der Defense einfach zu viel werden. Also wir haben natürlich haben wir Richard Sherman und Cam Chancellor, die ja weg sind. Cliff Averill, der ja auch schon eine ganze Weile raus ist. Wir hatten dann gestern die Situation, dass KJ Wright hat gar nicht gespielt und Bobby Wagner hat gespielt, war aber angeschlagen und musste dann auch irgendwann raus und man hat es gesehen, dass er angeschlagen war. Das hat ja auch nach dem Spiel zu einem eher unschönen Austausch mit Earl Thomas geführt über die Medien so ein bisschen, wo Thomas kritisiert hat, dass er gespielt hat, weil er fand, dass er sie eben früh aus dem Spiel hätte rausnehmen können, weil er eben die Explosivität nicht hatte. Und es waren, glaube ich, letztlich waren es zu viele Tiefschläge. Das hat dazu geführt, dass die Rams einmal über das Kurzpassspiel extrem dominieren konnten und übers Run-Game. Und das ist eben genau das, wo KJ Wright und Bobby Wagner dir fehlen. Wir haben Todd Gurley mit 152 Rushing Yards, Brown mit 45, selbst Austin hatte 10 Carries für 44 Yards. Die Rams haben ja fast überhaupt nicht versucht, den Ball zu werfen. Also Jared Goff hat ja nur 14 Completions für 120 Yards angebracht. Die konnten das Spiel eigentlich über den Run komplett dominieren und dann ist eben, was dazu kommt, die Rams sind seit Jahren schon gut im Special Team und das waren sie auch gestern wieder. Die Schwächen von den Seahawks, ich glaube, die Seahawks müssen vor allem auf sich selber schauen. Und da wird die Frage sein, geht man mit diesem Team, das so viel erreicht hat, nochmal in die nächste Saison? Also sprich, was wird aus Sherman, was wird aus Chancellor, was wird aus Thomas, aus all diese Faktoren, was wird aus einem Michael Bennett, was wird aus einem Averill? Da sind, also ein großer Teil dieses Kerns steht zwar noch unter Vertrag, ist aber eben älter geworden oder verletzt oder hat sehr teure Verträge. Und da wird es, glaube ich, sehr spannend sein zu sehen, was passiert. Der Kern dieses Teams ist immer noch die Defense, keine Frage. Und wenn sie diese ganzen Spieler, wenn sie sagen, sie halten diese Leistungsträger nochmal ein Jahr und die sind fit und wir gehen nochmal mit denen in eine Saison, da sind die Seahawks auch wieder ein Contender. Die Offensive Line müssen wir eigentlich nicht drüber reden. Sie haben es ja versucht, sie haben mir Duane Brown geholt, der auch ein paar ganz gute Spieler hatte. Aber klar, wenn sie da zumindest im Draft nicht wieder hohe Ressourcen reinstecken, was sie auch versucht haben in den letzten Jahren, und da nicht auch Erfolg haben, dann werden diese Probleme immer bleiben. Aber andererseits haben sie auch gezeigt, dass sie damit gewinnen können.
Das würde ich jetzt gerade nochmal unterstreichen wollen. Es ist nicht so, dass man sagen kann, die Seahawks wissen nicht, was ihre Probleme sind. Sie haben nicht versucht, da was dran zu ändern. Die haben in den letzten Jahren, also das, was da jetzt auf dem Platz steht, haben die fast alles in den letzten Jahren gedraftet. Es ist halt nur nicht so gut, wie sie dachten, dass es wäre, als sie es gedraftet haben. Und das ist... Zum Teil ist das halt auch, man muss die Jungs halt auch auf den Platz stellen und muss sie erstmal spielen lassen. Und du kannst auch nicht nach einer halben Saison, wenn einer Probleme hat, sagen, das wird nichts. Da braucht man halt ein bisschen mehr Zeit, um dann eine realistische Einschätzung abgeben zu können. Und also wie gesagt, das Problem war nicht, dass die Rams ihre Offensive Line ignoriert hätten, im Gegenteil.
Müssen sich die Niners, Andreas, über diese ganz vielen knappen Niederlagen zu Saisonbeginn ärgern?
Warum? Weil sie sonst in den Playoffs wären?
Ja, weil sie dann vielleicht nicht bei 4-10 stehen würden oder tatsächlich vielleicht eine etwas ansehnlichere Bilanz hätten. Oder vielleicht tatsächlich oben ein bisschen mitkämpfen könnten.
Ja. Also man kann, ich habe das die ganze Saison anders gesehen. Diese Mannschaft ist vor dieser Spielzeit komplett auseinandergerissen und neu zusammengesetzt worden. Das heißt, du durftest erstmal wenig bis gar nichts erwarten. Dass San Francisco zwischenzeitlich 5 Spiele hatte, die sie mit 3 Punkten Unterschied verloren, also mit höchstens 3 Punkten Unterschied verloren hatten in Serie, das war für mich nicht frustrierend oder negativ, das war das positive Zeichen. Das war das Zeichen, ja, wir können mit vielen anderen mithalten, obwohl wir noch viele klar identifizierbare Probleme in diesem Team haben. Und die haben sie immer noch. Und das sieht man auch, wenn sie gestern gegen Tennessee gewinnen. Du kannst im Prinzip auf jeder Position, du brauchst auf jeden Fall noch einen starken Pass-Rusher. Du brauchst mindestens einen guten Cornerback, vielleicht besser 2. Du musst auf jeden Fall noch die Offensive Line verbessern. Und Receiver ist auch noch ein Schwachpunkt. Du hast ein paar Antworten gefunden. Du hast ein Fundament. Du hast jetzt auch ein Spielsystem und einen Quarterback, der es umsetzen kann. Insofern ist da ein Fundament geschaffen worden, um im nächsten Jahr einen Schritt nach vorne zu machen. Würde trotzdem davor warnen, zu erwarten, dass der Schritt jetzt zu groß wird. Also, weil, wie gesagt, die Probleme sind immer noch eindeutig identifizierbar, und ob das dann in der nächsten Saison auf einen Schlag dann so gut funktioniert, dass man, sagen wir mal, 10 Spiele gewinnt, was man ja vielleicht braucht, um in die Playoffs zu kommen, das ist schon viel verlangt. Ne? Aber letzten Endes würde ich sagen, 2 Wochen vor Saisonende hast du als San Francisco eigentlich jetzt schon aus dieser Saison fast das Optimum rausgeholt. Du hast eine Philosophie, du hast ein paar Spieler gefunden, die ein Fundament sind. Du hast auch welche gefunden, die vielleicht nicht auf 10 Jahre in der Mannschaft sind, aber die dir trotzdem weiterhelfen. Und du hast einen Quarterback gefunden. Und ich glaube, das ist jetzt der entscheidende Punkt. Ich meine, Garoppolo hat jetzt dreimal hintereinander für über 300 Yards geworfen, hat alle 3 Starts gewonnen. Das ist schon Wahnsinn. Und das war jetzt gestern gegen Tennessee. Wir haben darüber geredet, die sind nicht so grandios, ja. Vorher ging es aber vorher gab es 2 Auswärtssiege gegen Chicago, also in Chicago und in Houston. Auch 2 Teams, die zumindest in der Theorie eine gute Defense haben. Also das macht schon rundheraus Mut, aber ich würde vor so viel Optimismus warnen, dass man dann sagt, die sind nächstes Jahr eine Mannschaft, die vielleicht schon ganz oben mitspielt. Also das wäre mir jetzt noch einen Schritt zu weit gedacht.
Damit ist die Frage auch von Thomas Weniger, die auch nicht ganz ernst gemeint war, beantwortet, aber der hatte anscheinend schon diesen euphorischen Touch. Gut, dann gehen wir in Osten, Christian. Die Eagles gegen die Giants. Die Eagles natürlich in einer ganz besonderen Beobachtung, weil ohne Carson Wentz und mit Nick Foles, sie setzen sich, wenn auch teilweise mit Rückstand, den sie aufholen mussten, am Ende doch mit 34-29 gegen diese Giants durch. Und haben wir 2 Fragen zu, ja, wie schaut's denn aus mit Foles? Jetzt, wo wir es einmal gesehen haben, was trauen wir den Eagles zu? Was traust du den Eagles zu, Christian, mit Foles?
Also ich fand, dass das gestern eine echt resiliente Vorstellung war, weil das war so ein Giants-Team, was nochmal gesagt hat, okay, geht für uns um nichts mehr, aber lass uns doch bitte den Eagles ein bisschen in den Playoffs beschmucken. Und sich dann echt nochmal zu einer Leistung aufgerafft hat, die über große Teile des Spiels wirklich ansehnlich war. Hätten sie das, ist meine These, bei anderen Spielen gehabt, hätten sie ein paar mehr Partien auch gewonnen, aber gut, das lässt sich jetzt nicht ändern. Man hat die Limitierungen schon ein bisschen gesehen. Muss man auf Eagles Sicht schon ein Stück weit sagen, aber es hat mir schon imponiert, wie sie sich in dieses Spiel gekämpft haben und das dann letztlich auch gewonnen haben. Es ging noch um eine ganze Menge für Philadelphia, das darf man nicht vergessen. Was trauen wir denen zu? Also ich glaube, dass man sie noch nicht rausnehmen darf aus diesem Favoriten, Quartett, Quintett, Sextett, wie auch immer man das jetzt für sich definieren möchte. Aber sie gehören dazu, sie gehören zu den Rams, sie gehören zu den Vikings, sie gehören zu den Saints, auch zu den wieder erstarkten Falcons, muss man sagen, die scheinbar ihren Groove auch so ein bisschen gefunden haben, auch wenn jetzt Monday Night logischerweise noch vor uns liegt. Ich glaube, dass sie mit Defense jedes Spiel eng halten können. Ich glaube, dass sie mit ihrem Run-Game einiges an Problem bei Gegnern, für einiges an Problem bei Gegnern sorgen können. Und das reicht, um dann die Spiele dann gegebenenfalls auch zu gewinnen. Sie sind dann natürlich nicht mehr so dominant wie unter Wentz, beziehungsweise wie mit Wentz, besser gesagt. Aber nochmal, die Defense und das Run-Game wird denen viele Möglichkeiten ebnen, Spiele eng zu halten. Und dann ist es in den Playoffs oft, gerade One-Score-Games, ich will nicht sagen, da entscheidet dann nur das Glück, aber da entscheidet dann auch das Glück, die Tagesform, whatever. Aber ich bin weiter davon weg, die Eagles rauszuschreiben. Und wie gesagt, das Team ist so intelligent aufgebaut, dass sie, das ist eigentlich für einen Rookie-Quarterback weggebaut. Und dass Wentz jetzt in diesem Jahr schon so viel weiter ist als letztes Jahr, ist eine positive Erscheinung, aber hat ja keiner mit gerechnet. Von daher glaube ich auch, dass das einem Quarterback, der durchaus seine Limitierungen hat, wie es bei Nick Foles eben der Fall ist, durchaus helfen kann und auch tragen kann. Also ich wäre vorsichtig, die Eagles zu früh abzuschreiben.
Und man darf nicht vergessen, die Minnesota Vikings spielen auch mit dem Backup-Quarterback. Das ist eine vergleichbare Situation. Die Rams haben einen, der zum ersten Mal in den Playoffs dabei sein wird. Also da weiß ich nicht, ob also ist man dann schon bei New Orleans Saints, bevor man dann sagt, okay, da kommt jetzt ein potenzieller Hall of Famer, der wirklich deutlich besser ist.
Adrian, ja. Du hattest ja vorhin schon das Bauchgefühl zu den Chiefs. Was ist das Bauchgefühl bei den Eagles nach diesem Auftritt?
Also ich habe ja letzte Woche gesagt, die Eagles sind für mich gehen vom also nach der Wentz-Verletzung vom Nummer 1-Team in der NFC oder zum Favoriten in der NFC so in Richtung viertbestes Team ungefähr. Und ehrlich gesagt sehe ich die in etwa da immer noch. Also ob wir jetzt vom dritt- oder viertbesten Team, da kann man dann meistens, glaube ich, immer noch streiten. Ich sehe, so wie sie gestern gespielt haben, das hat mich sehr überrascht, dass die Defense solche Probleme hatte mit einem Giants-Team, das ja offensiv eigentlich in der ganzen Saison über schon über weite Strecken eine ziemliche Katastrophe war. Das hätte ich so nicht gedacht. Allerdings kann man da natürlich auch immer, muss man da mit einbeziehen, A, Division-Gegner, B, haben sie es vielleicht ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Da kommen vielleicht auch ein paar Sachen zusammen. Also ich würde es auch nicht überbewerten. Foles ist ein solider Backup, der dir, glaube ich, als der wird niemals diese, also vor allem bei was die Qualitäten von Wentz, einmal Third Down und einmal, was er vor dem Snap auch eben machen kann und mit seiner Athletik machen kann, das wird dir Foles nicht geben, aber es ist eine sehr, sehr solide Nummer 2 Option, sicherlich eine der besten in der Liga, würde ich sogar sagen. Insofern vielleicht ist es schon, sogar schon ein bisschen vergleichbar mit den Vikings. Der Unterschied zu den Vikings ist eben, dass wir jetzt Case Keenum schon mehrere Monate sehen und mittlerweile auch der Letzte nicht mehr sagen kann, es ist doch nur Case Keenum, sondern man sieht eben, dass er wirklich gut spielt. Die Eagles für mich, also ich denke, dass sie trotzdem den Nummer 1 Seed holen werden, einfach weil ihr Schedule ihnen das erlaubt und weil die Defense und das Run Game ihnen das erlauben. Und dann, dann ist es natürlich ein komplettes Ratespiel, gegen wen sie dann in den Playoffs spielen und wie dieses Spiel dann aussieht. Allerdings muss ich auch sagen, wenn ich jetzt tippen müsste, ein Eagles-Saints-Playoff-Spiel, würde, glaube ich, mein Geld eher bei den Saints liegen.
In einem Low-Scorer.
In einem Low-Scorer? Ja, weiß ich gar nicht. Vielleicht so in einem 25-20 oder sowas. So die Richtung.
Boah. Ja, das ist ja noch. Das ist ja noch die ganz große Punkteparade. Nee, schon klar.
Shootouts werden die Eagles nicht. Also Shootouts, das kann nicht das Ziel von den Eagles sein. Also das Ziel der Eagles muss ja klar sein, mit der Defensive Line Spiele zu dominieren und dann mit dem Run Game die Time of Possession zu kontrollieren und so den Rhythmus des Spiels ein bisschen im Griff zu haben. Allerdings haben sie gegen die Giants auch gezeigt, dass sie kein Problem damit haben, wenn Foles auch mal häufiger den Ball wirft.
Okay, Minnesota hat gestern Cincinnati auseinandergenommen, über Cincinnati sprechen wir im dritten Teil. Da hatten wir dann die Frage, ich glaube Markus Lehn, Andreas würde seine zwei Wildcard-Picks in die NFC South geben wollen. Die Situation ist im Augenblick folgende, also die Eagles, Vikings stehen schon als Divisionssieger fest, die Rams sind bei 10-4, die Seahawks bei 8-6. Im Norden wären noch die Lions bei 8-6, die Packers bei 7-7, die Cowboys im Osten bei 8-6 und in der NFC South sind die Saints bei 10-4, die Panthers bei 10-4 und die Falcons bei 8-5. Die könnten mit einem Sieg heute Nacht auf 9-5 gehen oder würden halt bei der Niederlage auf 8-6 zurückfallen. Also da, wo Dallas, Detroit und Seattle auch parken. Man könnte aber schon sagen, wenn Atlanta heute Nacht gewinnt, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die anderen wirklich auf viele Ausrutscher hoffen müssen, Andreas, ne?
Ja, also so sieht es zurzeit aus. Und die Idee, dass tatsächlich drei Teams aus der NFC South sich für die Playoffs qualifizieren, hat jetzt unser Hörer nicht. Also wenn er der Meinung war, das sei jetzt eine besonders originelle Idee, muss ich leider enttäuschen. Die Idee hat noch eine andere. Aber wir reden hier natürlich auch von ein paar Teams, die über die letzten Jahre ja schon immer wieder gezeigt haben, was sie für ein Potenzial haben. Also die Überraschung dabei ist ja jetzt eigentlich New Orleans, aber dass Atlanta für die Playoffs qualifiziert, obwohl sie letztes Jahr im Super Bowl waren und man sich danach ja angeblich nicht für die Playoffs qualifizieren darf, schockiert mich nicht. Die würde ich sogar eher als ein bisschen enttäuschend einsortieren. Und die Carolina Panthers haben das ähnliche Schicksal ja ein Jahr vorher erlebt und dann letztendlich Playoffs verpasst. Aber da hat man in dieser Saison eben auch gesehen, die haben ein bisschen geändert, wie sie die Art und Weise, wie sie Offense spielen. Ein paar Probleme in ihrer Defense haben sie auch in den Griff bekommen und dann sind sie doch schon wieder deutlich näher an dem, was wir in dem Super Bowl-Jahr gesehen haben. Also es ist einfach eine durchweg ziemlich stark besetzte Division. Wir wollen nicht vergessen, die Mannschaft aus der NFC South, die sich in diesem Jahr nicht für die Playoffs qualifizieren wird, das war dann noch der große Geheimtipp von ganz vielen vor dieser Spielzeit, nämlich Tampa Bay.
Die sind bei 4-9, aber beim Monday Night muss man aufpassen, dass die Patriots schlagen, hatten wahrscheinlich letzte Woche auch relativ wenig auf dem Schirm. Wir machen eine kurze Pause und dann kommen wir zu den Fragen der Hörer. Bis gleich.
Third and Long, die Frage der Woche.
Teil 3 der Sofa Quarterbacks. Wir sprechen immer noch mit Andreas Renner, mit Adrian Frank, mit Christian Schimmel. Wir sprechen jetzt über die Fragen der Hörer. Sie können uns jeden Montag Ihre Fragen stellen, hier bei Sportradio 360, entweder auf der Facebook-Seite von Sportradio 360, da wird jeden Montag ein Post erstellt, oder auch über Twitter @Fighty, dann kommen die Fragen rein. Ein paar Fragen haben wir schon quasi über die Antworten unserer Experten beantwortet. Es waren noch ein bisschen weniger Fragen als die letzten Wochen. Deshalb können wir in diesem Teil vielleicht über ein, zwei Sachen sprechen, die jetzt rund um die NFL passieren. Und Andreas, fangen wir bei der Geschichte um Marvin Lewis an, dem Headcoach der Bengals, der jetzt nach 15 Jahren anscheinend liebäugelt mit einem Rücktritt nach der Saison. Marvin Lewis hat eine positive Bilanz als Bengals-Headcoach. Ich weiß noch, als er angefangen hat, waren die Bengals so ein bisschen die Lachnummer der Liga, so ein bisschen, was die Browns jetzt sind. Was bleibt denn von der Ära Lewis? Also er hat sie ein paar Mal in die Playoffs geführt, er hat nie ein Playoff-Spiel gewonnen, aber zwischendurch haben die Bengals ganz schön viel Spaß gemacht. Damals mit Carson Palmer weiß ich noch, jetzt die letzten zwei, drei Jahre mit Andy Dalton war auch schönes dabei. Was bleibt von Marvin Lewis?
Also das werden vielleicht einige Bengals-Fans anders sehen, aber ich würde insgesamt ein positives Fazit ziehen. Einfach weil diese Phase, in der die Bengals wirklich eine Katastrophe waren, vorher so lang war. Und was Marvin Lewis geschafft hat, ist, dieses Team respektabel zu machen. Kommt dann das Problem ins Spiel. Es war zwischenzeitlich aber auch eins der talentiertesten Teams der NFL. Und da ist es natürlich ein Minuspunkt, dass man mit denen niemals ein Playoff-Spiel gewonnen hat. Aber ich würde insgesamt sagen, dass die Bengals froh sein können, dass sie einen Marvin Lewis gefunden haben, der das Schiff zumindest in die richtige Richtung hat segeln lassen. Und ob dann der Nächste, der kommt, das dann besser macht. Ich denke, wir sind im Prinzip, wenn man jetzt mal von das Bengals-Team anschaut, und man sieht die Leute wie Dalton und Green und Perfect, die prägenden Spielerfiguren dieser, nennen wir es mal, Generation, die sind jetzt dann alle schon so leicht leicht über den Horizont hinaus. Und da wird sich sicher viel verändern. Und da bin ich dann mal gespannt. Sagen wir es mal positiv, der neue Coach kann dann viel gestalten.
Nun gibt es Gerüchte, Adrian, dass die Bengals Interesse an Hugh Jackson hätten von Cleveland, weil der ja mal ihr Offense-Coordinator und Quarterback-Coach war, natürlich auch für Andy Dalton und Co. Und also dafür bereit werden zu traden, obwohl die Cleveland Browns jetzt ein bisschen in Form des Owners letzte Woche gesagt haben, ja, also Hugh Jackson ist auch 2018 und unser Coach. Kannst du dir das vorstellen?
Ich musste ein bisschen lachen, als ich es gesehen habe. Und ja, ich kann es mir vorstellen, weil wir in der NFL so oft die Situation haben, ja eigentlich auch wie im Fußball, dass Trainer, die mal irgendwo gute Arbeit geleistet haben oder mal irgendwo mit einem guten Eindruck gegangen sind, dass die immer und immer wieder auch recycelt werden. Also ich habe letzte Woche auch schon gesagt und habe es auch mehrfach schon geschrieben, dass für mich die Entscheidung quasi für Hugh Jackson und gegen Sashi Brown in Cleveland mal ausgeklammert, dass es eventuell irgendwelche internen Streitigkeiten gab, weil das wissen wir alles nicht, dass die Entscheidung rein aus sportlichen Aspekten für mich die komplett falsche ist. Ich glaube, also für mich hat Hugh Jackson nichts gezeigt in den letzten 2 Jahren in Cleveland, wo ich sagen würde, das rechtfertigt hier jetzt einen Verbleib oder das rechtfertigt das Vertrauen noch. Er hat die Offense hat sich unter ihm ganz lange fast überhaupt nicht weiterentwickelt. Jetzt in den letzten Wochen ist mal das Run-Game so ein bisschen besser geworden. Vor allem aber sein Umgang eben mit DeShone Kizer und generell der Umgang mit der Quarterback-Situation war für mich über weite Strecken absolut verheerend. Und ich sehe nicht, wie du Hugh Jackson nach dem, was man als Browns-Fan und Verantwortlicher weiß, jetzt nochmal einen Rookie-Quarterback irgendwie anvertrauen kannst. Aber offenbar sehen die Browns das anders. Ich kann es mir auch vorstellen, dass die Bengals sagen, hey, wir wissen, wie Hugh arbeitet, wir wissen, wie er denkt, der passt hier rein, der kennt die Strukturen hier, der kennt uns, der kennt die Owner und die Verantwortlichen und alle. Wir holen jetzt zurück. Ich will es nicht ausschließen, und plus die Bengals haben ja eben nun mal aktuell einen Quarterback, mit dem sie arbeiten können. Es ist eine schwierige Situation, glaube ich, und die Meldung war ja eben auch, dass die Bengals überrascht waren von der Entscheidung von Lewis. Also sprich, andersrum gedacht, sie waren offenbar nicht unbedingt auf der Seite,
dass sie ihn zu entlassen
wollen. Genau, also insofern ist es natürlich auch für die Bengals dann plötzlich mal eine Situation, die sie jetzt ja ganz, ganz lange nicht hatten. Für mich vielleicht fast der Favorit wäre Paul Gunter, der Defensive Coordinator, der jetzt ja auch schon ein paar Mal für Head-Coaching-Jobs so ein Thema war, dass sie den befördern. Aber es würde mich überhaupt nicht schocken, wenn sie Hugh Jackson zurückholen, weil die NFL eben oft so funktioniert.
Also ich finde es auch vollkommen nachvollziehbar, dass die NFL so funktioniert. Und aus Sicht von Cincinnati kann ich das voll verstehen, wenn man in Richtung Hugh Jackson denken würde, weil es ist so wichtig, auf dieser Position jemanden zu haben, den man einschätzen kann. Ich glaube, ganz viele Fehler passieren beim Verpflichten von neuen Leuten und machen wir uns nichts vor. 2 oder 3 Vorbereitungsgespräche, die geben einem Teambesitzer oder dem General Manager oder wer auch immer dann da die Entscheidung trifft, nur einen winzig kleinen Einblick in die Persönlichkeit von einem anderen Menschen und wie der unter Druck reagiert oder wie der reagiert, wenn die Sachen nicht so laufen, wie man gerne hätte, das erfährt man, wenn er jeden Tag da ist. Und Hugh Jackson war über viele Jahre jeden Tag bei den Cincinnati Bengals da und die wissen, wie der tickt. Und das ist aus meiner Sicht schon eine extrem wichtige Information.
Und die wissen ja auch, dass dieser Coaching-Staff, den es vor ein paar Jahren gab, da war ja Jackson auch mit drin. Zimmer ist jetzt Head Coach in Minnesota, das funktioniert. Gruden ist Head Coach in Washington. Also das ist ja, also dieser Coaching-Tree von Marvin Lewis da in Cincinnati, da sind ja auch keine Graupen bei rausgekommen. Aber der scheint ja tatsächlich auch ein Händchen dafür gehabt zu haben. Das ist zumindest mein Eindruck.
Und bei allem, was jetzt möglicherweise mit DeShone Kizer schräg gelaufen ist, und darüber hat Adrian jetzt schon gesprochen, man darf auch nicht vergessen, dass Andy Dalton und AJ McCarron sehr gut mit ihm ausgekommen sind, mit Hugh Jackson. Und Andy Dalton, glaube ich, sogar seine besten Jahre unter ihm hatte. Also das wäre sogar fast eher ein Argument für Hugh Jackson, dass er zumindest mit den Quarterbacks, die Bengals auf dem Roster haben, ganz gut kann.
Die Frage ist, Dalton hatte seine einzigen Jahre in der NFL unter Jackson. Also da haben wir den Gegenteil, unter Lewis, sorry, da hatten wir den anderen, den Beweis noch nicht, denn das war einer der Spieler, den sie dann gezogen haben, als er da schon Headcoach war. Das nur noch als Ergänzung.
Und die Frage ist auch immer, ob du eben, also dass manche eben einfach, die sind gute oder sehr gute Koordinator, aber eben keine guten Headcoaches. Und da ist die Frage dann, ob das vielleicht auch auf Jackson zutrifft, plus die dann eben auch, ob die Bengals eben bereit sind, Gunter ziehen zu lassen, weil die, was hört, falls er nicht, falls er wäre wohl schon letztes Jahr ein Kandidat gewesen, um nach nach Washington zu gehen, ja, zu Gruden. Wenn dir jetzt Lewis geht und es wird ein neuer Headcoach gesucht und es wird dann nicht Gunter, dann wird der wahrscheinlich weg sein.
Also ich will jetzt auch gar nicht noch ewig draufhauen, aber zwei Punkte dazu. A, Gunter wäre auch der Erste, den ich vermutlich fragen würde. Und B, ich meine, ich habe es als Scherz geschrieben auf Twitter in dem Moment, als ich gelesen habe, dass Lewis geht, ja, sie können sie einen Draftpick nach Cleveland schicken für Jackson. Ich fände, es wäre ein unglaublich ambitionslose Einstellung. Also zumindest in der Außenwirkung. Wie gesagt, ich bin fern davon, den Stab über Hugh Jackson zu brechen. Der hatte ein sehr gutes Jahr in Oakland. Ich habe das damals als den perfekten Hiring für Cleveland gesehen. Er ist nicht schuld, dass er bei den Browns einen Roster hatte, der katastrophal schlecht war, den sie dann in der Free Agency noch zusätzlich verschlechtert haben mit den Abgängen von Mac und von Travis Benjamin und einigen weiteren Spielen. Das lasse ich ihm gar nicht an. Und wir wissen halt auch nicht, wer für die Personalentscheidung dort letztlich die Verantwortung hat. Ich weiß auch gar nicht zwingend, ob das Sashi Brown oder Hugh Jackson war oder ob man sich einfach nur von Sashi Brown trennen wollte. Da gab es auch eine Menge Gerüchte von wegen, der hat es mit der Arbeitseinstellung vielleicht auch nicht so überragend hergenommen. Dann sei den geneigten Twitter-User der Benjamin Albright empfohlen, der da einige Sachen zu getwittert hatte. Aber es würde zu Cincinnati auf jeden Fall passen. Da stimme ich euch beiden zu. Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn ich Bengals-Fan wäre, dann wäre ich mit einem Headcoach Hugh Jackson enttäuscht, was nicht heißt, dass es nicht funktionieren kann.
Okay, und dann kommen wir dann zu einer unschönen Geschichte, Andreas. Die hat mit dem Owner der Carolina Panthers zu tun, mit Jerry Richardson, der jetzt die Franchise zum Verkauf rausgehauen hat, letzte Nacht per Pressemitteilung, nachdem unschöne Geschichten rausgekommen sind, dass es dann in den Büros der Carolina Panthers unter anderem wegen ihm zu, ja, wie soll man das sagen, zu Abfindungen gekommen sind für Stillschweigen, weil da wohl auch sexuelle Belästigung und so weiter gibt. Das ja. hat die NFL nur gar nicht gebraucht, dieses Thema. Und das ist von einem Monat kommt noch ganz wenig weniger.
Ja, aber die MeToo-Debatte kann auch nicht an der NFL vorbeigehen. Da muss man einfach nur realistisch sein. Also das war klar, dass es auch da ein Thema wird. Und jetzt ist Jerry Richardson halt der Erste, den es betroffen hat. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass nicht wenige bekannte Ex-Spieler das gleiche Thema am Bein haben. Und zwar, weil sie beim NFL-Network gearbeitet haben und es da wohl dazu zu Situationen gekommen sind, wo Frauen, die dann fürs Network gearbeitet haben, sich beschwert haben über Leute wie Marshall Faulk zum Beispiel.
Oder Donald McNabb, ja.
Genau. Insofern wirklich verwunderlich ist es nicht, dass das Thema dann auch bei der NFL landet. Ich weiß nicht, ob Jerry Richardson der Meinung ist, wenn er das Team dann mal schnell verkauft, dass er dann von der NFL nicht mehr belangt wird oder juristisch verfolgt wird, aber da wird er sich verrechnen, weil das ist ein Thema, wir wissen auch, bei der NFL geht es um PR und wir wissen auch, der Einzige, der sich alles leisten kann, wofür normalerweise Leute in den USA auch gerichtlich belangt werden, der ist Präsident, aber für alle anderen gelten halt andere Regeln und auch für Jerry Richardson.
Christian, als du es mitbekommen hast, was hast du gedacht und glaubst du, das wird irgendwie sportlich irgendeinen Einfluss auf die Saison der Panthers noch nehmen?
Das kann ich überhaupt nicht einschätzen. Es wird mit Sicherheit Thema sein bei den Panthers und ich vermute auch, dass es nicht erst seit dem Bekanntwerden in der Öffentlichkeit Thema war, denn das geht, ich kann mir gut vorstellen, dass es auch innerhalb der Organisation dann schon rumgegangen ist. Ich glaube, Andreas hat das gerade insgesamt schon sehr gut zusammengefasst. Ich tue mich da gerade schwer, noch groß weitere inhaltliche Punkte zu bringen, außer dass das Thema oder dass die Problematik mit hierarchischen Strukturen und mit Formen von sexualisierter Gewalt den Sport genauso betrifft, wie leider Gottes so viele andere Lebensbereiche und dass man sich da letztlich nur ein konsequentes Vorgehen wünscht, sofern Menschen dann entsprechend auch, sofern es klar ist, dass diese Geschichten dann gelaufen sind. Und ich glaube, dass das einfach wichtig ist, dass man da, und Andreas hat völlig recht, dass die NFL eine PR-Maschine ist, aber dass es fernab von solchen PR-Aktionen eine nachhaltige Arbeit dort geleistet wird, um eben genau das zu verhindern. Und das ist, glaube ich, das, was oft viel zu kurz kommt, das ganze Thema der Prävention. Und was halt eben oft nicht wirklich medienwirksam ist. Und ich meine, da, wie gesagt, da scheitern auch ganz andere Gesellschaftsbereiche dran, aber es wäre mal wirklich Zeit, das Thema ernsthaft anzugehen. Und inwiefern das jetzt einen Einfluss auf die Panthers hat, kann ich nicht einschätzen. Es ist auf jeden Fall ein Thema, was mit Sicherheit die NFL nicht so stehen lassen kann. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist, dass sie es auch mal ganzheitlich angehen und nicht eine PR-Kampagne draus machen. Und dann ist das Thema für die nächsten 5 Jahre wieder dicht. Denn dass das eine Problematik ist, die so leicht nicht anzugehen ist, das wird hoffentlich den meisten bewusst sein.
Okay, dann machen wir noch eine kurze Pause und dann führen wir hier schnell noch unseren 2-Minute-Drill durch. Bis gleich.
Bring it home, der 4-Minute-Drill.
Teil 4 der Sofa-Quarterbacks. Wir führen jetzt noch unseren 2-Minute-Drill durch mit Andreas Renner, mit Adrian Franke, mit Christian Schimmel. Wir fangen an mit Picking Against the Spread. Andreas, die Detroit Lions sind zu Gast bei den Cincinnati Bengals und sind Favorit mit 4.
Also aus dem Bauch heraus würde ich sagen, ich glaube, dass Detroit das Spiel gewinnt und auch so deutlich, aber wenn ich dann anfange zu überlegen, dann denke ich, wow, die Lions, kann man sich auf die verlassen? Nein. Und die Bengals haben diese Woche richtig eine auf die Mütze bekommen, dann ist es nächste Woche ein Heimspiel und sie wollen vielleicht doch nochmal zeigen, dass es auch anders geht, obwohl die Saison schlecht war. Aber ich glaube, ich bleibe einfach beim Bauchgefühl.
Adrian, die Chargers zu Gast bei den Jets, Favorit mit 7.
Ja, doch, das macht er trotzdem. Weil, also mit McCown hätte ich jetzt gesagt, nein, mit Patty sage ich, das schaffen sie. Einfach, weil sie ja jetzt auch gewinnen müssen, wir haben es ja vorhin besprochen.
Christian, die Rams sind zu Gast bei den Titans und Favorit mit 6,5.
Ich sollte jetzt auf die Titans tippen, aufgrund meiner Tippschwäche. Ich brauche da in dem Spiel einen Rams-Sieg. Ich glaube, dass die Rams das mit 10 gewinnen.
Warum brauchst du einen Rams-Sieg?
Ja. Ich brauche 2 Titans-Niederlagen, denn ich habe eben nochmal die ESPN-Playoff-Maschine bemüht. Und es ist in jedem Szenario so, wenn die Titans gleich viele Siege sowohl wie Buffalo als auch die Chargers haben, dann sind die Titans drin. Das heißt, wenn sie eines der nächsten beiden Spiele gewinnen, wird ihnen der Wildcard-Spot kaum noch zu nehmen sein. Deswegen brauche ich einen Rams-Sieg aus Chargers-Sicht.
Keine Angst, das verlieren sie.
Okay, dann lehnen sich eigentlich ganz weit aus dem Fenster. Dann meint der Producer, Andreas, wir sollten unbedingt über das Spiel Cleveland Browns bei den Chicago Bears sprechen und dass die Chicago Bears damit 6,5 Favorit sind. Dann wollen wir das auch tun.
Ich vermute mal, der Producer meint, wenn Cleveland noch ein Spiel dieser Saison gewinnt, dann das. Und ja. ich tue ihm jetzt einfach mal den Gefallen und sage, die Browns sind nicht so schlecht wie ihre Bilanz. Und gegen Chicago kann man schon was machen, also ja.
Das wäre dann.
Ich glaube, ja. Cleveland gewinnt.
Das wäre dann, glaube ich, das Ende von John Fox in Chicago. Aber gut, dann Carolina hat Tampa Bay zu Gast. Adrian ist Favorit mit 9,5.
Ohne zu wissen, was natürlich im Monday Night Game passiert, die Panthers sehen im Moment echt gut aus. Und zwar wirklich nochmal ein ordentliches Stück besser, als ich gedacht hätte. Deswegen glaube ich, dass sie das schaffen.
So, und der New Orleans gegen Atlanta, die Saints diesmal als Ausrichter und die Saints Favorit mit 5,5, Christian.
Das ist für mich mittlerweile fast ein Coin-Flip-Game geworden, weil die Falcons echt ein bisschen besser sind. Wenn wir den Heimvorteil von 3 Punkten abziehen, würden also 2,5 Punkte bleiben. Und da es für mich ein 50-50-Spiel ist, nehme ich hier die 5,5 Punkte mit den Falcons mit.
Die Saints sind Favorit, ne?
Die Saints sind Favorit und ich nehme die 5,5 Punkte, dann mit Atlanta kriege, mit, weil das für mich eigentlich ein ziemliches 50-50-Spiel im Moment ist.
Gut, dann kommen wir zum Spielplan. Also heute Nacht noch 2:30 Bucks gegen Falcons. Das ist das eine. Nächste Woche wird es ein bisschen zerstückelt. Zum einen in der Nacht von Samstag auf Sonntag Indianapolis bei den Baltimore Ravens um 22.30 Uhr und um 2.30 Uhr morgen. Dann das NFC North Duell Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Adrian, läuft das auch bei der Zone? Weißt du das?
Müsste beides bei der Zone laufen, ja.
Okay, dann das größere Problem vielleicht für den deutschen NFL-Fan. Sonntag, 24. Dezember, auch bekannt als Heiligabend, ein ganz normaler, regulärer Spieltag in den USA. Wir haben 9 19 Uhr Spiele und 3 22 Uhr Spiele. Die 22 Uhr Spiele sind Jaguars at 9. 49ers, Seattle at Cowboys und Giants at Arizona. Und dann haben wir noch Monday Night doppelt. Es gibt kein Sunday Night Game, dafür Monday Night doppelt. Montagabend, am ersten Weihnachtstag um 22.30 Uhr das Spiel Houston Texans gegen die Pittsburgh Steelers und dann um 2.30 Uhr morgens das Spiel Philadelphia Eagles gegen die Oakland Raiders. Ist auch da wieder die Frage an Adrian, noch das bei der Zone dann?
Ja, beides bei der Zone.
NBC und ESPN spricht ja dafür, dass es dann quasi das verschobene Sunday Night Game ist und dann ein Monday Night Game. Dementsprechend müssen wir auch schauen, wann wir die Sofa Quarterbacks nächste Woche ausbringen. Das ist das Sofa-Quarterbacks. Wir müssen mal gucken, wann, ob wir Pittsburgh, Houston und Oakland Philadelphia noch mit reinnehmen oder nicht. Würde wahrscheinlich Sinn machen. Deshalb stellen Sie mal eher auf Dienstag ein als auf Montag. Das war's von den Sofa-Quarterbacks für diese Woche. Mehr Washboard gibt's natürlich in Daily Nuggets zum Washboard und wahrscheinlich auch in der Big Show. Und ja, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder, wenn es wieder die Sofa-Quarterbacks gibt. Informationen dazu dann auf der Facebook-Seite von Sportradio 360. Machen Sie es gut. Tschüss. You did what you had to do
and you won the game. Das waren die Sofa-Quarterbacks mit der Extravaganza zur National Football League auf sportradio360.de. Wenn Sie Fragen, Anmerkungen, Gegenbeispiele haben, schreiben Sie uns entweder auf unserer Facebook-Seite über unseren Twitter-Account @sportradio360 oder direkt an steilpass@sportradio360.de. Great job, guys! Und versäumen Sie nicht unsere nächste Big Show jeden Donnerstag neu auf www.sportradio360.de. One day at a time, keep getting better as a football team and we'll see what happens.